Episode 128, Real Madrid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfreiheit, dem Fußball-Podcast direkt aus Graz. Und im äußerst heißen Studio, heute einen wunderschönen, verdunkelten Vormittag, sitzt mir gegenüber Stefan Adelmann. Hallo Stefan.
Hallo Alex Stegisch. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Das machen wir eigentlich nicht oft, dass wir in der Frühaufnahme, aber jetzt urlaubsbedingt, weil ich jetzt dann bald weg bin.
Ja, und das fühlt sich gut an, muss ich sagen.
Ja, ich fliege nach Irland.
Ja.
Und dann habe ich so überlegt, wie viele irische Mannschaften das ich kenne.
Nee, gar nicht, gell?
Das ist wirklich...
Ja, der irische Fußball ist tatsächlich...
Es gibt wahrscheinlich irgendein Shamrock...
Ja, irgendwas. Die Shamrock Rovers, genau. Glaube ich, gibt es. Aber sonst, die irische Liga fliegt sehr, sehr unter dem Radar.
Ja, gibt es nicht mal so einen bekannten Rekordmeister aus Dublin oder irgend sowas?
Bestimmt, du auch nichts? Aber ich kenne ihn nicht.
Du auch nicht. Ja, das ist schon die Einstiegsfrage an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Redaktion@spielfrei.at. Wenn ihr mehr wisst über den irischen Fußball oder vielleicht sogar der Meinung seid, dass wir mehr erzählen müssten über den irischen Fußball.
Bitte nicht.
Ja, warum? Also wir sind ja auch im Zeichen der Aufklärung unterwegs, Stefan. So, warum sind wir eigentlich heute da?
Die Saison hat ja bekanntlich begonnen. Mehr oder weniger weit fortgeschritten ist sie schon. Also, auch ausgenommen jetzt diejenigen, die schon das ganze Kalenderjahr spielen, aber das halte ich für einen kompletten Humbug. Die Saison hat begonnen und vor kurzem hat ja das große UEFA Supercup-Spiel, glaube ich, heißt es offiziell, stattgefunden. Real Madrid gegen Atalanta.
Also Supercup für alle, die es nicht wissen, der Champions League-Sieger spielt gegen den Europa League-Sieger.
Genau.
Und der Conference League-Sieger spielt gegen jemanden.
Genau, der darf zuschauen. Der darf vielleicht einlaufen oder was.
Ja.
Und wir haben gesagt, okay, wir haben ja sowieso schon länger geplant gehabt, auf Real Madrid zu blicken und haben gesagt, jetzt passt es ja eigentlich sehr gut zeitlich rein, wenn Real quasi die Saison auf europäischer Ebene eröffnet. Ich habe übrigens gehört, dass dieses Supercup-Spiel wahnsinnig gut dotiert ist.
Okay.
Also du kriegst für das, dass du ein Spiel spielst, sehr, sehr viel Geld, wenn du das gewinnst, beziehungsweise schon als Teilnehmer dieses UEFA Supercups kriegst.
Ja, fairerweise muss man sagen, es kann ja nicht jeder mitmachen.
Was? Natürlich, aber für das, dass einfach du den Titel gewonnen hast, glaube ich, profitierst allein durch die Teilnahme schon mal 4-5 Millionen oder okay. Irgendwas. Ja. Also, du kriegst schon wirklich viel
das Geld. Das ist ja ganz im Sinne von Real, weswegen sie so Sachen wie Club-WM ja belustigt
gefunden haben. Aber heute geht es um Real Madrid und gleich mal vorweg, wir werden über das Real Madrid von heute und von morgen reden, also wenig über das von gestern, weil wenn wir jetzt die ganze Geschichte von Real Madrid angehen würden, da reicht keine einzelne Episode. Das haben wir aber immer wieder mal schon erkannt, wie viel es ist, wenn man Real Madrid diskutiert. Und wir haben gesagt, wir wollen uns wirklich auf das heute, morgen und ein bisschen auf das nur gestern konzentrieren.
So ist es. Gut, davor reden wir aber immer über alles Mögliche, was so in der Fußballwelt passiert. Ich habe gleich mal was an eine Frage, ich habe mehrere Fragen an dich.
Okay.
Ich fange mal an mit, was hat sich so im Trainermarkt getan? Und ich finde, eine spannendste Entwicklung bis jetzt war Pochettino zur US of A.
Das ja, habe ich tatsächlich gelesen.
Er wird mit dem US-amerikanischen Nationalteam zur Weltmeisterschaft.
Ja.
Was sagst du da?
Finde ich cool. Einerseits natürlich als Südamerikaner sicher spannende Aufgabe, die USA zu coachen. Ist sicher ein bisschen Ausdruck dessen, was die Nachfrage nach Pochettino in Europa betrifft.
Mhm.
Weil ich meine, er wird ja, glaube ich, seit Jahren immer wieder als Kandidat bei United gehandelt, aber sowohl Solskjaer als auch Den Haag halten sich überraschend sehr, sehr lange immer beim Club.
Muss man sagen, ja.
Und ich glaube ganz ehrlich, dass es einfach keine sehr guten Alternativen für ihn gegeben hat.
Mhm.
Die letzten Engagements jetzt dabei bei Chelsea, das war jetzt wenig begeisternd, muss man wirklich sagen.
Ja.
Ich meine, der Verein ist ja noch immer komplett verrückt. Ich habe jetzt vor kurzem gelesen, sie haben, glaube ich, 48 Kaderspieler jetzt im Moment.
Ja.
Also was Todd Bowley, ich glaube, der ist noch immer ein bisschen am Einfinden, wie der Fußball funktioniert.
In den letzten 2,5 Jahren, glaube ich, 35 Verpflichtungen.
Ja, also ich glaube, es ist sicher nicht der einfachste Arbeitgeber gewesen, aber es war einfach unterm Strich keine Erfolgsgeschichte. Und deswegen, er wird sicher vielleicht das ein oder andere Angebot gehabt haben aus Europa. Aber ich sage mal, die USA bei einer Heim-WM in USA, Mexiko und Kanada zu coachen,
genau,
als Argentinier, gibt sicher uncoolere Sachen, muss man sagen.
Denke ich mal. Also ich bin auch sehr gespannt und das wertet natürlich auch den amerikanischen Fußball wesentlich auf, finde ich.
Ja, und der würde es ja sicher auch nicht machen, wenn er nicht gewisse, jetzt nicht WM-Titelchance, das nicht, aber er möchte sicher eine gute Rolle spielen und die Amis haben ja gute Kicker. Mhm. Also das ist ja nicht mehr wie vor 15, 20 Jahren, wo du den einen suchen musst, der richtig gut hervorsticht, sondern du hast schon ein paar sehr, sehr gute Kicker.
Man darf nicht zu viel MLS schauen, wenn es nur unter sich sind, ist
schwierig. Genau, also ich glaube, was du schon hast bei den Amis, ist dieses extreme, wirklich extreme Gefälle von deinen Legionären zu deiner Heimatliga, weil MLS ist halt tatsächlich vom spielerischen Niveau her ganz woanders unterwegs als viele europäischen Ligen. Ja. Und das sieht man mal wieder, wenn man so Inter Miami Zusammenfassungen sieht, weil man halt nicht drum herum kommt, dass man immer wieder mal schaut, was macht ein Messi eigentlich im Moment. Und wenn du dir anschaust, wie er die Tore erzielt, hast du oft das Gefühl, okay, das ist tatsächlich Abschiedsspielcharakter von irgendwem und der Messi ist halt eingeladen und macht
ein paar ein, zwei Dinge. Schwimmbadkick.
So. Es ist ein bisschen Schwimmbadkick, ist ein bisschen, kennst du das eine Video, das habe ich mal gesehen vor ein paar Jahren, ich glaube, aus Japan war das, da hat es ein Video gegeben, wo 150 Kinder, glaube ich, gegen drei...
Hast du das letzte Mal
gesagt? Nein, ich glaube, das habe ich dir privat einmal gesagt. Gegen drei Profis gespielt haben und genauso fühlt sich immer wieder an, ein MLS-Spiel zu sehen, weil einfach die drei erwachsenen Männer gegen die 150 Kinder einfach die Kinder halt wahnsinnig spielen.
Jetzt bin ich aber gespannt, ob man da jetzt böse Zuschriften aus Amerika kriegen.
Ja, wenn dem so sein
soll. Das ist gerade die amerikanische Liga als 150 Kinder bezeichnet.
Nein, vom Vibe her, den man ein MLS-Spiel gibt, wenn ich den Messi sehe.
Also im Vergleich zum Messi, im Vergleich zu einem, wenn nicht sogar dem besten Spieler aller Zeiten ist.
Natürlich, aber genau, so fühlt es an.
So, lassen wir das sogar stehen. Ja. Und dann haben wir gedacht, bei unserem obligatorischen Stand-Up frage ich dich halt mal um alle potenziellen Meister der großen Ligen. Und große Ligen hast bei Spielfrei immer die tatsächlich großen Ligen minus Frankreich plus Österreich.
Das ist unsere Definition.
Das ist unsere Definition. Ja. Nichts gegen Frankreich, aber wir schauen halt nicht. Und ja. So, fangen wir an mit Österreich.
In Österreich? Ja. Boah, gute Frage. Ich würde sagen, ich befürchte, dass es die Salzburger wieder machen werden. Aus dem Grund heraus, ich halte Sturm und Rapid für die zweitbesten Mannschaften.
Mhm. Könnte sein, dass er Rapid aktuell vielleicht sogar ein bisschen besser ist.
Glaube ich schon. Formmäßig halt. Also jetzt nicht vom Kader her, sondern von der Form her. Ich glaube, Sturm muss sie reinfinden. Nach diesem extremen, emotionalen Frühjahr musst du, glaube ich, erstmal wieder in die Spur finden, sammeln.
Und Rapid, mein Chapeau, nicht? Jetzt da in der Europa League.
Absolut. Sehr gut unterwegs. Ich glaube tatsächlich, dass Rapid, also ich bin gespannt, lange eine gute, sehr gute Rolle in der Meisterschaft mitspielen können. Fragen wir, ob dann gewisse Muster wieder anfangen zu wirken, dass der Verein von intern wieder irgendwelche Probleme aufmacht, die da nicht sein müssten.
Du meinst, weil sie ab Winter über Mission 34 kriegen, weil 33
Geld schon vertauschen? Ja, genau. Also, oder die Frage, sind wir eigentlich schon zu Weihnachten Fixmeister? Nein, also ich glaube wirklich, Rapid hat sich super gut verstärkt, spielen einen sehr guten Fußball und da ist definitiv jetzt ein richtig gutes Momentum da, nur Wir haben jetzt gesehen, Sturm hat müssen Jahr für Jahr nachlegen, bis du dann wirklich einmal die Salzburger drüber schubst. Und trotzdem den letzten Spieltag gebraucht, was du dann noch die Partie gewinnst. Also du musst, um die Salzburger vom ihnen natürlich angetrauten Thron zu stoßen, musst du schon eine perfekte Saison liefern, aus Sturm, GRK oder wer auch immer Lassgesicht.
Ja.
Ich glaube bei Salzburg.
Ja, geh mit dir mit.
Ja.
Okay, dann schauen wir gleich nach Italien.
Italien, ich meine Inter
wird schwer vom Thron zu stoßen sein,
weil Inzaghi weiterhin dort ist und da die Mannschaft zusammengeblieben ist und die einfach einen sehr, sehr guten Fußball gespielt haben. Ich glaube aber, dass die anderen nicht geschlafen haben. Ich würde mich sehr freuen, wenn die Roma wieder mal ein Statement setzen würde. Aber Inter ist gerade in der letzten Saison der einzige gewesen, der wirklich konstant gespielt hat. Juve natürlich, da sitzt der Stachel tief, das jetzt doch einige Jahre waren, nach dieser langen Dominanzphase in den 10er-Jahren, wo sie jetzt keinen Titel geholt haben, keinen Meistertitel geholt haben. Aber ich würde mir wünschen, dass die Roma fahren mit reinspringt. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, habe ich zu wenig mir die Kaderentwicklungen angeschaut. Um jetzt aber das zu beantworten, ich kann nicht immer sagen, da haben die Rennen gemacht. Nein, ich sage, die Roma holt sie heuer. Überraschend.
Aber die halte ich noch für zu sehr im Umbruch. Ich glaube, dass Milan sich super verstärkt hat und schon einen guten Kader gehabt hat. Die kennt man Milan. Ich tippe auf Milan. Ja. Und was ich sicher super spannend finde, auch wenn ich nicht glaube, dass die was reißen, aber es wird sicher irgendwie interessant, ist Napoli unter Conte.
Ja, und Atalanta spielt ja auch sehr gut.
Atalanta natürlich muss man auch sagen, ist richtig stark. Also es wird schon eine interessante Serie. Ich hoffe, ein bisschen mehr Zeit zum Schauen.
Ja.
Gut, Spanien.
Spanien. Oh, ich glaube, es kommt dann und es führt halt noch kein Weg an, also in dieser Saison noch kein Weg an unseren Protagonisten vorbei. Ich glaube, Real wird es wieder machen. Mhm. Weil die ganz einfach das Gewinnen in ihrer DNA haben. Mhm. Da ist es nicht so, wenn du im Vorjahr die Champions League und den Titel holst, dass du eine Sättigung eintritt. Mhm. Also ich glaube, das ist ein ganz eigenes Phänomen nochmal bei diesen wahnsinnig erfolgsverwöhnten Vereinen, dass das wie eine Selbstverständlichkeit ist. Also ich denke da immer so an einen Thomas Müller, wo du echt das Gefühl hast, am ersten Spieltag der neuen Saison, er will unbedingt wieder Meister werden. Ja. Und ich glaube, es führt da keinen Weg. Barca finde ich super spannend, was da passiert, auf die nächsten Jahre hin. Mhm. Kommt vielleicht noch ein, zwei Jahre zu früh, ich würde sagen, Real.
Ich glaube, es kommt ein, zwei Trainer zu früh.
Ja. Ein, zwei Trainer, ja gut, das, genau, das ist ja das nächste Thema, das habe ich ganz vergessen.
Und wer sich natürlich super verstärkt hat, ist Atletico.
Ja, natürlich.
Atleti wird sich auch vorne mitmischen, ja. Aber ich glaube, es wird nicht reichen, ja. Die Bauer eindeutig auf Real.
Was, ich meine, wir werden heute über Real noch sprechen, ich halte persönlich einfach die Kaderbreite für trotzdem sehr gering, muss ich sagen.
Bei Real?
Ja, ich glaube, die haben 23 Kaderspieler oder irgend sowas im Moment oder 24 maximal.
Und auf Bankenpositionen sind sie überhaupt nicht
gut. Sind sie überhaupt nicht. Ich meine, über den ersten Anzug werden wir heute noch sprechen, dass der feiner sitzt als wahrscheinlich sonst alles andere bei allen anderen. Aber gerade so die Breite, ja.
Ja. Ja, okay, wir schauen nach Deutschland.
Deutschland? Ich bin mir nicht sicher, ob die Bayern schon Comeback starten. Also ich habe nicht das Gefühl, dass sich die Wogen geklettert haben in dieser Aufregung rund um die Bayern. Jetzt hat es ja vor kurzem diese Aufregung gegeben, weil der CEO von Bayer Leverkusen ja ganz derb über den, also nicht derb, aber ungewöhnlich direkt über an Konkurrenten gesprochen hat, über die Person Max Eberl, von dem er gesagt hat, er haltet von der Person gar nichts. Also das war in der Deutlichkeit, wie es das normalerweise die Leute im Fußball nicht reden hörst. Ja. Und es ist im Moment für mich noch zu viel Störfeuer, dann hast du Harry Kane drinnen, der einfach, ich meine, jetzt hat er seinen zweiten Titel gewonnen, weil jetzt haben sie wieder den Sommercup haben sie gewonnen.
Wunderbar, ja.
Nein, aber
in der Kategorie von Titel darf nichts an.
Also,
ja. Nicht einmal du hattest
aber erfahren. Ich glaube tatsächlich, dass mit Leverkusen wieder zu rechnen ist. Ich glaube, dass die und der Xabi Alonso eine super Entwicklung genommen haben, jetzt keinen großen Aderlass gehabt haben.
Ja, gar nicht. Die haben eigentlich den Großteil super zusammengekriegt.
Also ich glaube, dass das gut passen könnte.
Ich tippe auf Leverkusen.
Eine Doppelbelastung haben sie voriges Jahr schon gehabt. Oder das ist ja keine Belastung. Das Privileg, regelmäßig zu spielen, haben sie voriges Jahr schon gehabt.
Ja.
Nein, also ich glaube,
ja. Also ist nicht das wie du. Bayern haben sich schon super stark verstärkt mit Olise und mit Paulinho und so. Also ich glaube schon, dass die nicht schlecht sind. Aber da fehlt es auch noch. Ich glaube, das dauert. Und der Kader ist überhaupt nicht breit bei den Bayern auch nicht.
Also du hast einfach in Deutschland die Situation, finde ich, dass du in den letzten Jahren nie den klaren Herausforderer gehabt hast. Die haben alle viel zu sehr gestrauchelt. Mhm. Keiner hat die Konstanz gehabt. Da haben sie die Bayern ruhig einmal ein paar Wochen nehmen können, wo sie ein bisschen chaotisch waren. Mhm. Das hast du nicht mehr. Leverkusen ist ganz klar da.
True that, ja.
Und du musst von Anfang an Gas geben.
Ja, so ist. Und von den Dortmunder sind wir uns einig, der Kader ist schwach, oder?
Das ist schwach. Ja. Glaube ich nicht.
Gut, dann schauen wir in unsere vermeintlich liebste Liga, die Premier League.
Ich glaube, Arsenal wird es machen dieses Jahr.
Okay.
Ich glaube es tatsächlich, es fühlt sich für mich, ich habe so ein bisschen so Sturm-Vibes im Sinn von, jedes Jahr arbeitest du ein bisschen näher dran, bis der Bock dann umfällt und ich glaube, heuer wird der Bock umfallen.
Ja, ich übrigens bin ich diesmal derselben Meinung. Tue ja normal nicht so leicht, dass ich auf Arsenal tippe. Historisch belegt, warum. Aber ich sage auch Arsenal, ich sage aber vielleicht gar nicht so sehr sportlich, sondern ich glaube, ich gehe echt davon aus, dass City heuer im Frühjahr implodiert, wenn diese, wie viele Anklagepunkte sind es? Über 100?
Ja, wegen dem Financial Fairplay und
die ganze Sache. Ich glaube, dass die echt Stress kriegen.
Ja, ja. Also ich bin gespannt.
Und da steht ja alles mögliche im Raum, nicht Punkteabzug, Zwangsabstieg. Ich glaube nicht, dass der City-Kader ist im Wesentlichen der gleiche wie im letzten Jahr. Die haben sie einen eigenen Flügelspieler geholt, die haben den Alvarez abgegeben, that's it ungefähr. Aber ich glaube, dass der so da würfeln wird, ja. Wird auf jeden Fall spannend.
Also ich glaub, dass Arsenal machen wird.
Ja, mal sehen.
Ja.
Gut, das waren unsere Prognosen. Man muss dazu sagen, wir sind jetzt noch in der alten Woche, das heißt vor dem Wochenende, wo schon einige Ligen losgehen.
Mhm.
Entsprechend haben wir noch nichts gesehen, außer der österreichischen Bundesliga. Und werden wir dann schauen in ein paar Wochen, wie gut unsere Tipps bis jetzt waren. Wenn ihr da draußen auch irgendwelche Tipps habt, was die Meisterschaften der Division Ligen betrifft, dann schreibt uns doch an redaktion@spielfrei.at.
Oder allgemein Haushaltstipps fürs Leben.
Genau, das geht auch. Und wenn ihr das, unsere letzte Folge hinsichtlich Ausrüstung spannend gefunden habt, was wir gerade auf Insta machen, ist, dass wir regelmäßig coole Dressen hervorheben. Und man muss wirklich sagen, es ist sensationell, was das heißt.
Es tut sich sehr viel, ja.
Das Wahnsinn, ist geiles
Fördertipp von Juve. Was dabei, ja.
Ja, richtig viele coole Sachen. Augsburg, geiles Dress. Ja. Jo. Gut, dann hätte ich gesagt, starten wir unsere erste Rubrik und das ist das Getränk der Episode.
Das Getränk der Episode.
Wenn man es am Vormittag aufnimmt, muss man sagen, ist der Auswahl der Getränke sehr überschaubar. Wasser haben wir sowieso am Tisch stehen und in dem Fall gibt es einen Kaffee aus der aktuell noch nicht erhältlichen Spielfreitasse. Vielleicht willst du das mal ändern.
Gut gebrühter Kaffee. Danke, Alex. Ja,
danke auch.
Nein, es ist tatsächlich, weil wir überlegt haben, ob wir was sonst spielfrei Adäquates trinken, ja. Was ja hin und wieder mal was mit Alkohol
zu tun hat. Zum Frühstück, Nein. Sonst so einen frisch gepressten Orangensaft zu
bringen. Ja, das wäre auch gut.
Da hätten wir halt eine halbe Stunde früher aufstehen müssen.
Ja. Oder nachdem wir dann direkt vom Bett umgefallen sind.
Ja, ich schlafe ja im Studio.
Ja. Gut, sehr gut.
So. In dem Fall, ja, gut, kommen wir gleich zum nächsten Punkt und das sind die großen 10.
Wird die Sendung heißen, die Großen, 10, yes, ja.
Yes, ja, die großen 10 Königstransfers. Jeder weiß, der uns regelmäßig hört, wenn die große 10-Kategorie so kurz ist, dann kommt der Vorschlag meistens immer eigentlich von dir, oder? Mhm. Erklär trotzdem, was sind die großen
10. Heute geht es darum, dass wir in unseren großen 10 jene Transfers küren, die unserer Meinung nach die Königstransfers von Real waren oder sein sollten. Mhm. Das heißt, es geht nicht nur darum.
So ein bisschen Hetivari.
Hetivari, natürlich auch. Also nicht nur, wen haben sie früher verpflichtet, sondern wen sollten sie in Zukunft auch verpflichten. Und für alle, die zum ersten Mal zuhören, erstens mal hallo. Und das Zweite ist, die großen 10 funktionieren so, dass wir bei jeder Episode ein Thema unserer Wahl haben. Alex hat 5 Antwortmöglichkeiten, ich habe 5 Antwortmöglichkeiten, ergibt gemeinsam die großen 10. Mhm. Wir wissen jeweils nicht, was der andere hat. Dadurch kommt es immer wieder zu Überraschungen, aber auch zu Überschneidungen. Genau, und das ist es. Und 128. Episode, eine gerade Zahl, das bedeutet, es beginnt
der Alex.
Der Alex beginnt. Alex, was ist dein Platz 5 der großen Real-Königstransfers?
Ronaldo.
Welcher Ronaldo?
El Fenomeno,
okay.
Mhm. Ronaldo ist von Inter Mailand gekommen, damals natürlich zu einer Rekordtransfersumme von ein bisschen über 40 Millionen, glaube ich, was in der damaligen Zeit richtig, richtig viel Schotter war. Und es war einfach, es war bei Inter natürlich schon super, ihm zuzuschauen, aber es war halt ein bisschen schwieriger, ihn so oft zu sehen, zumindest aus österreichischer Sicht. Und bei Real ist er für mich dann halt nochmal so richtig ins Rampenlicht getribbelt und Ronaldo beim Trippeln zuzuschauen, das ist halt, also für alle, die bis jetzt noch nicht in den Genuss kommen sind, da könnt ihr ruhig mal ein paar Highlights auf YouTube schauen. Es gibt Fülle und das ist einfach unglaublich, was da, also ich weiß nicht, ob es Fülle Trippler gibt, die so schnell und so gut sind. Da fällt mir echt, das ist glaube ich eigene, wirklich genau, also wir kennen alle Messe, wir wissen, wer der Maradona ist, das war alles sensationell, aber El Fenomeno, wenn er mal Gas gegeben hat, das war wirklich nett zum Aufhalten, gar nicht, null.
Ganz großer.
Boah, ja.
Für mich ganz hart. Der größte, genau.
Ja.
Mein Platz 5, ich spreche den Elefanten im Raum an, Kylian Mbappé. Damit er auf der Liste ist, habe ich einmal gleich mal reingenommen, weil ich weiß nicht, ob du auf deiner Liste bist.
Auf keinen Fall.
Auf jeden Fall ist er bei mir auf Platz 5. Endlich hat dieses jahrelange Hin und Her ein Ende. Endlich ist er aufgelaufen.
Das ist nämlich die falsche Motivation. Das ist einfach nur, damit es endlich erledigt.
Na wirklich. Er ist jetzt endlich da. Es ist ja unzählige Male darüber diskutiert worden, über die Bettwäsche, in der er geschlafen hat, in der Realbettwäsche, wie er Kind war. Ich glaube, extrem viele Spieler haben offensichtlich in einer Realbettwäsche geschlafen, weil die Geschichte kennt man bei jedem Neuzugang von Real. Ja. Vielleicht ist es also, ich weiß es nicht. Und er ist jetzt da, er hat gleich gegen Atalanta getroffen, war ein Stand nach Maß.
Nette Bude, muss man sagen, ja.
Ja, nette Bude, genau. Und genau, schön, dass er da ist. Herzlich willkommen.
Liebe Grüße aus der Spielfreiredaktion.
Geht raus an Kylian Mbappé.
So, jetzt habe ich die Listen gestartet mit Ronaldo und jetzt geht natürlich ein bisschen geht der Wind aus den Segeln aus, das ist ganz klar. Mhm. Aber ich habe mir irgendwie so überlegt, so, ich habe es aufgeteilt in was haben die für einen Impact gehabt im Verein? Und der Ronaldo hat halt jetzt nicht so viel Saison gespielt. Mhm. Und dann vielleicht noch, was sind das für Art von Spieler und die potenziellen zukünftigen habe ich überhaupt auf Platz 2 und 1. Ja. Mhm, auf Platz 4 habe ich jetzt stehen den Zinedine Zidane. Das war halt der, nein, es war nicht der, es war einer der Botschafter der Galacticos. Es hätte dort natürlich auch Beckham stehen können, aber ich finde, Zidane hat einfach einen anderen Impact gehabt. Luis Figo auch für gar nicht so wenig Geld von Barca.
Damals ein absoluter Rekordtransfer mit 60 Millionen.
Es ist ein Wahnsinn, ja. Aber Zidane und Real, das hat einfach gepasst. Die Bilder, die man da im Kopf hat. Ich meine, generell, wenn man an Zidane denkt, das ist halt auch so ein wuchtiger Spieler, wie ein Fußballtrainer in Graz gern sagt. Und ja, einfach richtig cool. Großer Fan vom Zidane. Ich glaube, da werden wir irgendwann einmal eine eigene Folge machen müssen.
Das kann durchaus sein.
Das wird gut passen. Was hast du Platz 2?
Mein Platz 4 ist der einzige, den ich gerne bei Real sehen würde.
Ich habe nur einen.
Okay. Und zwar habe ich lange überlegt, wer würde reinpassen. Für mich ist es Jamal Musiala.
Den habe ich auch in der engeren Auswahl gehabt. Lustig,
ich,
ja.
Ich habe wirklich lange überlegt, welche Young Gun, weil wenn, dann habe ich gedacht, muss es schon jemand der aktuellen Transferpolitik von Real entsprechend ein recht junger Spieler sein. Und ich habe mir gedacht, Jamal Musiala, ich wüsste nicht, wo er spielen sollte, habe überhaupt keine Gedanken gemacht. Also falls da die ersten Hater und Haterinnen draußen schon sagen, ja super, und wo soll er spielen, weiß ich nicht. Habe ich mir keine Gedanken gemacht, soll sich der jeweilige Trainer Gedanken machen.
Außerdem macht so Real die Gedanken auch nicht immer. Nochmal kurz Verweis auf die Galactica.
aber ich glaube, Jamal Musiala hätte diesen Esprit, diesen Spielwitz, diese Dribblings, diese Genialität, den würde ich sehr, sehr gerne bei Real sehen. Beziehungsweise muss ich ganz allgemein, ich würde auch wahrscheinlich gerne Jamal Musiala in ein paar Jahren einfach nicht mehr bei den Bayern gern sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Einfach nicht, weil es nicht cool ist, bei den Bayern zu spielen. Ich glaube ganz einfach, ich würde ihn gerne in einer sehr kompetitiven Liga sehen. Ich würde dann vielleicht gern in England sehen oder würden gern bei Real sehen.
Okay, ja. Im Kopf von mir spielen sie nach wie vor Bilder von den Galacticos ab, weil du gesagt hast, was soll der spielen? Das muss so verrückt gewesen sein, wenn er Luis Figo dann zum Training kommt und sagt, Figo, du spielst halt in der Mitte. Ich bin Flügelspieler. Ja, draußen spielt der Beckham, du spielst in der Mitte.
Also ich glaube, das war...
Das war, glaube ich, echt ganz besonders eigentlich.
Und es ist ja auch, sie sind ja irgendwann abgekehrt. Ja. Warum, werden wir heute noch besprechen.
Genau. So, Platz 3 bei mir. Club-Legende von Real Madrid, Sergio Ramos.
Oh, aha, ja.
Der kam von Sevilla, glaube ich.
Sevilla, ja.
Und hat einmal alles über den Haufen getragen. Ist wahrscheinlich, ich meine, auf die Frage hin, wer der beste Verteidiger aller Zeiten ist, kommt oft Maldini. Tue ich mir immer ein bisschen schwer, weil ich von dem halt in echt so wenig gesehen habe. Aber ich denke, Sergio Ramos ist auf jeden Fall ganz vorne dabei, zumindest. Ja.
Er schafft sich unter die, weiß ich gar nicht.
Und ist jetzt nicht immer so... Also das ist nicht der sympathischste Spieler für mich gewesen, klar, aber sicher der beeindruckendste Spieler, wenn es um Gewinnermentalität geht. Das Spiel war aus, wenn es aus war. Und 3 Minuten vor Schluss hat der noch dran geglaubt, dass er noch 2 Tore schießt. Und das ist ganz oft so gewesen, dass er ganz entscheidende Tore ganz zum Schluss geschossen hat. Cooler Ehrgeiz, wenn man so will, ja, und auf jeden Fall ein beeindruckender Spieler.
Finde ich gut, gute Wahl.
Ja, Platz 3?
Mein Platz 3, ich muss zumindest einen aus der Galactica-Zeit nehmen und ich nehme den ersten, Luis Figo.
Ja.
Im Juli 2000 von Barca gekommen, was den Transfer nur noch besonderer macht, mit all den Begleiterscheinungen und Skandalen, die drumherum passiert sind, mit was waren es, Schweinsköpfe, glaube ich, die ihm entgegengeworfen worden sind beim Eckball.
Übrigens nicht cool, ja.
Also. Nein, ist nicht cool und steht halt wirklich für den Beginn dieser Galactico-Ära, die im Nachhinein wirklich arg ist, wo dann ein paar reiche Clubs aus Paris und so weiter jetzt auch versucht haben, sowas zu inszenieren, was aber nicht so aufgegangen ist, weil es halt nicht Real Madrid sind. Und ja, einfach beeindruckend, hat 245 Spiele für Real gemacht, lustigerweise nur 4 mehr für Barca, 249. Also er hat wirklich seine Karriere, es hat dann zwar natürlich in Inter gegeben, wo auch viel gespielt hat, aber zwischen Barca und Real hat das wirklich 50-50 aufgeteilt und ist jeweils zweimal Meister geworden mit beiden. Das ist mein Platz 3.
Ja, das passt gut.
Was ist dein Platz 2?
Haaland.
Erling Haaland soll zu Real wechseln.
Das wäre natürlich...
Und wo soll der spielen?
Naja, ich denke, da
Kylian... Du stellst dir nicht den Kylian auf die Seiten raus.
Sicher stellen ihn auf die Seiten raus, sowieso denn nicht. Wäre ja nicht das erste Mal, dass der auf der Seite draußen spielen darf.
Okay.
Und während ich natürlich den Vinicius Junior schon sehr stark finde, muss ich sagen, Rodrigo geht so. Also da wäre schon irgendwie Platz. Klar, jetzt spielen der Vinicius der Vinny und der Kylian beide eigentlich auf der linken Seite eher, wenn sie auf der Seite spielen. Aber das ist das Problem von Caleta und nicht von mir.
Siehst du wirklich Erling Haaland in einem Real-Dress?
Ich hoffe jedenfalls, dass er irgendwann von City weggeht, weil er braucht auch schon noch, ich finde den ja Spieler wahnsinnig arg, einfach so wie die meisten. Und ich finde, er braucht dann jetzt noch diesen, er braucht jetzt noch einen richtig coolen Verein und City ist nicht der richtig coole Verein. Das kann mir keiner erklären.
Das kann keiner erklären, bitte. Redaktion.spielfrei.de
erklärt es dem. Die E-Mail nicht einmal.
Erklärt es dem
Stil. Ich weiß gar nicht, wie locker mein Finger auf der Entfernung da ist.
Ich meine, was tatsächlich für mich ein Thema wäre, du hättest dann halt, ich meine, jetzt Stand 2024, die vier wertvollsten Spieler der Welt bei ein und demselben Verein. Weil Real hat ja mittlerweile sich nicht die Blöße geben lassen, sondern einfach mal drei der vier wertvollsten Spieler jetzt mittlerweile im Kader.
Wer ist der dritte?
Es gibt ja vier mit 180 Millionen.
Ja.
Der Vini, der Bellingham, Mbappé sind jeweils mit 180 Millionen. Und dann gibt es noch den Erling mit einem Marktwert von 180 Millionen.
Ja.
Und wenn du dann den auch noch hättest, muss ich sagen, okay, dann.
Und was man ja vielleicht auch noch sagen muss, er muss ja nicht nächste Saison kommen, er kann ja erst in vier Saisonen kommen.
Das stimmt natürlich. Ja. Spannende Artikel.
Wart mal auf meinen Platz 1.
Okay.
Ja.
Mein Platz 2 der großen Real-Königstransfers ist im Jahr 2012 35 Millionen für Luka Modric. Mhm. Dieser wunderbare Kicker mit diesem unfassbaren Außenriss ist. Ich war so froh, wie er dann irgendwann die Nummer 10 bekommen hat. Er hat sich's verdient.
Ja, auf jeden Fall.
Mit der 10 am Rücken bei Real. Er hat lange mit der 19, glaube ich, gespielt.
Mhm.
Ich habe mich sehr gefreut, wie er dann die 10 gehabt hat, weil ich mir dachte, okay, das ist dieses Bild von diesem. Also, und man, bei Real hast du es ja, wird ja auch jetzt bei Real sein, du hast so viele Alpha-Spieler, Alpha-Männchen, die dumm laufen. Wie stichst du heraus? Wenn du dann gerade einen Cristiano im Team hast und solche Sachen.
Mhm.
Und er hat es trotzdem geschafft, herauszustechen mit der Art und Weise, wie er Fußball gespielt hat. Hat sich dann natürlich gegipfelt in seinem Ballon d'Or 2018. Aber ich halte ihn für einen ganz, ganz wunderbaren Fußballer, einen der besten Fußballer, die wir jemals gesehen haben.
Auf jeden Fall, ja.
Hat 534 Spiele bis dato für Real absolviert. Ist aktuell Platz 13 in der Liga, in der Liste der Real-Rekordspieler.
Mhm.
Und ich bin mir zumindest die Top 10 sollten sie noch ausgehen in dieser Saison, wenn er einigermaßen verletzungsfrei bleibt, weil es für ihn nur mehr 12 Spiele auf Platz 10 und auf Platz 10 ist ein gewisser Marcelo.
Wow, schauen.
Ja,
ja. Und dann kommt dann natürlich noch dazu, 35 Millionen haben sie an Tottenham überwiesen. Das ist natürlich fast gestohlen, oder?
Es allgemein, ja, also das war ja, wir sprechen ja heute dann ein bisschen drüber, über diese Veränderungen in der Transferpolitik von Real. Das war halt auch schon Ausdruck von dem. Nicht mehr die absolute Top-Liga, die zu dem Zeitpunkt schon die absolute Top-Liga war, zu kaufen, wie es bei den Galacticos war, sondern diejenigen, die Besten sein werden.
Mhm.
Und ja, 35 Millionen ist aus heutiger Sicht, kriegst du wenig in den Top-Ligen, sagen wir mal, um das geht.
Ja.
Aber 6-mal Champions League-Sieger mit Real unter anderem und 4-mal Meister.
Sehr gut.
Mein Platz 2.
So,
wer Platz ist dein Platz 1 der großen Königstransfers?
Platz 1, großen 10 Königstransfers für Real Madrid in der Vergangenheit oder in der Zukunft, ist ein Transfer in der Zukunft. Das geht um einen Innenverteidiger, der mir selber wirklich, das wird mir sehr wehtun, wenn der Transfer tatsächlich passiert, aber ich glaube, es ist die logische Konsequenz. William Saliba.
Mhm, okay.
Ich halte ihn für den aktuell besten Innenverteidiger auf der ganzen Welt.
Ja.
Er hat das letzte Saison bei Arsenal bewiesen, wo er jede Minute gespielt hat. Er ist im Nationalteam mittlerweile gesetzt, obwohl der Trainer dort absolut kein Fan von ihm ist, warum auch immer. Er hat jetzt ja die Europameisterschaft wieder super gespielt. Es ist einfach, der hat alles, der hat Athletik, der hat Spielverständnis. Er ist richtig jung nach wie vor, ja, immer auf Anfang 20. Und ich glaube, dass der kurz oder lang eigentlich, wenn er nicht zufällig mit Arsenal alles mögliche gewinnt an Titel, dann wird er irgendwo hingehen, wo er Titel gewinnen will. Und die Steigerungsform kann eigentlich nur Real Madrid sein.
Und, also finde ich eine gute Wahl. Und wir werden ja heute auch noch sehen, dort, wo am ersten ein Baustell ist, bei Real.
Mhm.
Vor allem mittelfristig.
Ja.
Wäre sicher eine sehr spannende Ergänzung.
Sehr gute Verstärkung. Ja, wird halt wahrscheinlich so, keine Ahnung, 70 Millionen gehen. Ja,
dein Platz 1, Stefan. Mein Platz 1, und es wird ein Raunen, geht jetzt vielleicht durch die Spielfrei-Community, weil damit klar ist es, dass das CR7 nicht auf die Liste der Königstransfers geschafft hat. Das heißt, der Rekord-Torschütze von Real schafft es bei uns nicht auf die Liste.
Ja.
Aber sein Partner in Crime hat es bei mir auf Platz 1 geschafft, und zwar Karim Benzema.
Ja, okay.
Im Juli 2009, der war tatsächlich 14 Jahre lang bei Real. Im Juli 2009, im Alter von 21 Jahren, 35 Millionen, 500 Millionen Schilling, falls du das umrechnen willst.
Will nicht, warte.
35 Millionen Euro von Lyon gekommen, ist der zweiterfolgreichste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid. Mhm. Mit 354 Toren, nur der Cristiano. Also man, was der Real denkt, man ganz immer, ja, Alfredo, Di Stefano, diese ganzen 50er Jahre, Schwarz-Weiß-Bilder und so weiter, nicht? Und der große Ferenc Puskás. Die zweifelsohne ganz, ganz groß waren, brauchen wir überhaupt nicht reden. Aber im vermutlich größten Club der Welt haben wir die beiden erfolgreichsten Stürmer jetzt lange Jahre gemeinsam gesehen. Mhm. Platz 1 Cristiano, Platz 2 Karim Benzema, mit einem klaren Abstand, weil ich glaube, der nächste folgt mit 260
Toren. Ja, und nur um das nochmal auszusprechen, Cristiano ist natürlich so honorable mention in unserer Liste, weil der Typ hat schon über 450 Tore geschossen und hat einen Schnitt gehabt von mehr als ein Tor pro Spiel bei Real. Also,
und was, es gibt auch Raul und natürlich die ganzen Großen, aber wir haben tatsächlich die beiden.
Marcelo wird mir noch einfallen.
Die beiden, ich muss nur schauen, dass ich kein Blödsinn reden. Nein, das passt schon. Platz 2 ist er mit seinen.
Das passt sicher.
Ja. Und ich glaube, was seine Spiele betrifft, 648 Pflichtspiele, ist er, glaube ich, Fünfter oder Sechster auf dieser Liste von Real. Und warum habe ich ihn auf Platz 1 gemacht? In meiner Liste. Einerseits natürlich, weil er so lange Jahre so richtig, richtig gut war und sehr, sehr viel geleistet hat und einfach der gesetzte Neiner war. Aber für mich war ganz wesentlich dann diese Saison 2021-22. Cristiano zu dem Zeitpunkt schon 3 Jahre weg. Diese große Umbruchphase, wenn man so will, weg von den, man hat sie gemeinhin als die zweiten Galacticos bezeichnet, die dreimal hintereinander die Champions League gewonnen haben. Und diese Umbruchphase. Und trotzdem eine Konstante vorne hat es gegeben, Karim Benzema, zusammen halt dahinter noch mit Kroos und Modric. Aber, und das ist das große Aber, er alleine gefühlt hat diese Saison gewonnen. Weil die Meister sind Meister geworden, haben die Champions League gewonnen und in der Meisterschaft ist er Torschützenkönig geworden, 27 Tore und so weiter, 12 Assists. Am Ende waren es 13 Punkte vor Barca. Aber vor allem diese unfassbare Champions League-Saison, die er hingelegt hat. Er hat ja 15 Tore erzielt, davon 10 in der K.O.-Phase. Mhm. Und er hat ja, das waren diese unfassbaren Spiele, wo du immer gewusst hast, Benzema wird das Ding noch ziehen. Ja. Das war ja im Achtelfinale, hat er 3 Tore gegen PSG gemacht. Im Viertelfinale haben sie auswärts 3-0 bei Chelsea gewonnen. Mhm. Hat er, glaube ich, die 3 Tore gemacht auswärts. Dann waren sie im Rückspiel plötzlich 3-0 hinten. Ist es in die Verlängerung gegangen, hat auch der Benzema das Entscheidende gemacht. Im Halbfinale haben sie gegen City gewonnen. Zuerst hat er im Hinspiel 2 Tore gemacht und dann im Rückspiel, glaube ich, wieder das entscheidende Tor gemacht. Nur im Finale hat dann ja gegen Liverpool bekanntlich nicht er, sondern, glaube der Vinicius Junior dann das Tor gemacht.
Ja, genau.
In Paris. Aber diese Saison ist ja auch zu Recht Ballon d'Or. Hat er den bekommen für diese Saison. War unfassbare Leistung.
Aus dem bleibt, finde ich, wenn man ein bisschen mal denkt, dann denkt man immer ein bisschen darum, dass der halt so ein bisschen eine Aura hat, weil er doch so ein leicht verruchter Spieler ist.
Absolut, absolut.
Und rede schrägen Verhältnissen kommt, komische
Freizeit. Und ich rede jetzt nicht über die Privatperson Karim Benzema, aber rein als Fußballer, den sich Real geholt hat, für mich der Königstransfer, weil er hat dadurch noch dazu beigetragen, dass der Cristiano nochmal seine Dinge machen hat lassen.
Ja, und er hat dann, wie der Ronaldo weg war, den Ronaldo wirklich.
Er hat es gezogen, er hat die Mannschaft gezogen und jetzt gibt es offensichtlich den legitimen Nachfolger mit der Nummer 9.
Schaut so aus, ja.
Genau.
Ja, damit hätte ich gesagt, vielen Dank für die großen 10 und wir schauen jetzt gleich als nächstes eben unser Schwerpunktthema rein. Ja.
Spielfrei, der Fußball-Podcast.
Stefan, ich glaube, wir müssen anfangen bei dem aktuellsten Geschehen. Wir sitzen da 2 Tage nach dem Supercup. Mhm. Real Madrid als amtierender Champions League-Sieger hat gegen den amtierenden Europa League-Sieger Atalanta Bergamo gespielt. Und nach einer doch engeren ersten Halbzeit, relativ deutlich dann mit 2-0 gewonnen, auch nicht unverdient, würde ich sagen. Was nimmst du denn so mit aus dem Spiel?
Ich nehme mit, dass es natürlich der Fußball schreibt immer seine Geschichten. Natürlich trifft Kylian Mbappé in seinem ersten Spiel für Real, weil du kannst ja die Geschichten nicht schreiben, wenn er nicht treffen wird.
Ja.
In so einem Spiel, wie soll das gehen? Ich nehme mit, dass die letzten 30 Minuten ein bisschen ein Vorgeschmack waren auf das, wie kann Real Madrid sein? Mhm. Weil das Tempo, das die Jungs da vorne aufnehmen, diese spielerische Genialität, der Bellingham auf seiner 10, wo er unterwegs ist, die müssen sie jetzt alle schon am Riemen reißen, weil die haben jetzt schon sehr viele, sehr gute Teamkollegen. Nicht, dass sie nicht spielen, aber du stinkst halt einfach ab, wenn du da nicht mithaltest. Und da haben sie schon ein paar Mal geflext, die Muskeln, in den letzten halben Stunden. Bis dorthin war Atalanta schon dieser unfassbar unangenehme Gegner, den sie, der sie oft einmal sind.
Ja,
die ja im, Entschuldigung, die ja auch im Europa-League-Finale ja Leverkusen entzaubert haben, muss man, also ehrlich muss man sein.
Ganz deutlich, 3-0, ne?
Ja, ja, und auch die Art und Weise, wie sie gespielt haben. Sie haben einfach komplettes Spiel von Leverkusen im Keim erstickt. Und das war die einzige Niederlage, die Leverkusen voriges Jahr im ganzen, der ganzen Saison gehabt hat. Und die mehr als verdient. Und es wäre vielleicht schon was gegangen, es war wenig Konkretes bei Atalanta. Du merkst schon, also bei Atalanta, ich bin einfach nicht zufrieden, wie sie ganz vorne in der Spitze drinnen sind. Das, da fehlt mir ein bisschen das Niveau, die Qualität. Aber ja, also insgesamt Real hat sich ja einen Vorgeschmack geliefert, gerade in der zweiten Halbzeit.
Und bei Bergamo muss man sagen, da haben schon noch einige Stützen gefehlt. Also die werden noch besser. Das wird richtig spannend drum. Die werden in der Meisterschaft sicher interessant sein. Die werden auch international wieder super interessant sein. Bin echt gespannt, was die so liefern können. Könnte aber schon auch sein, dass die vielleicht noch irgendwie den einen oder anderen Transfer brauchen würden. Ja.
Also ich vermute mal, die Kohle sollte da sein. Also Bergamo hat in den letzten Jahren sehr, sehr gut gewirtschaftet. Allgemein ein sehr gut geführter Verein in Italien, was nicht immer selbstverständlich
ist. Ja, und jetzt dann auch wirklich mit dem netten Stadion.
Ja, absolut. Also das ist ja, sie haben ja vor ein paar Jahren ja das Stadion abgekauft von der Stadt. In Italien kennen ja meistens die Stadien in den Städten oder den Kommunen. Und die haben das ja richtig schnieke hergerichtet jetzt da. Na, und Atalanta ist schon ein guter Gegner. Aber letztendlich hat sie dann, du hast gemerkt, es hat sie im Spiel von Real dann irgendwann diese Spiellust entwickelt. Weil du hast schon, man ist eingegangen natürlich, auf einmal Mbappé ist da. Jetzt alle schauen auf Mbappé, mach großartige Dinge. Something special. Weißt du? Mbappé, hey, tu was. Und du merkst schon, am Anfang ist es einfach nicht aufgegangen, die ganze Geschichte.
Ja, es ist ja schon losgegangen eigentlich vor dem Match noch. Der Camavinga hat sich verletzt. Und dann, ich glaube, dass das auch ein bisschen dazu geführt hat, ich glaube schon, dass der gespürt hat, dass man jetzt diese Front Four sozusagen in der Konstellation gesehen hat, mit Rodrigo rechts, links der Vini Junior, in der Mitte der Mbappé und dahinter halt der Bellingham. Das ist einmal so, würde man sagen, mit der Ausnahme von Rodrigo vielleicht ein bisschen ein Wackelkandidat, dass die anderen drei sind einmal in Stein gemeißelt. Ja. Das funktioniert richtig gut. Dahinter hat man aber auch gesehen, finde ich, diese Transition da, so von Verteidigen zu nach vorne, da fällt der Toni Kroos, geht vorne und hinten ab, wenn man so will. Ja.
Also,
da braucht es irgendwie noch was.
Wie gut jemand ist, merkst du oft erst dann, wenn er nicht mehr da ist. Und dieses sortierende Element, ganz klar. Er war der Taktgeber in all dem, was Real gemacht hat. Und das musst du erst machen. Weil Verde kommt ganz stark über die Intensität. Tchouaméni auch.
Eigentlich auch, ja.
Also ich bin, sind sehr ähnlich, die zwei. Ja. Ich finde beide ganz, ganz großartig. Ich finde, Fede Valverde ist ein unfassbarer, geiler Kicker.
Ja.
Aber
du bräuchtest auf der Sechser-Position einen, der so Frankie de Jong, Declan Rice-Charakter hat, der ein bisschen da noch das Bindeglied ist nach vorne.
Oder
das
fällt ihnen, glaube ich. Oder halt in manchen Spielen dann den Luka Modric spielen lassen.
Ja.
Also das bin ich halt gespannt, was der, wenn es dann darum geht, dass der das Spiel nochmal von der Sechs aus sortiert. Klar, er wird nicht hinten aufrahmen gehen, aber wenn du dort hinten in Germany hast, der alles wegrammt, kannst du schon vielleicht gut auf der Sechs spielen.
Ja.
6-8 irgendwo da dazwischen. Und irgendwann werden es brauchen, der das Spiel ein bisschen sortiert, weil es war ja, ich meine, der Toni Kroos ist ja vielleicht ein bisschen sogar unterschätzt worden, er hat ja doch defensiv auch sehr viel getan,
ja,
immer wieder.
Ich sag ja, das war das
wird jetzt der Modric nicht eins zu eins so machen. Aber ich glaube, gerade in Spielen, wo es darum geht, okay, wir müssen jetzt was machen, wir brauchen jetzt das Offensivspiel, dann kann natürlich ein Modric auf der 6 schon sehr, sehr spannend sein.
Sicher ganz gleich. Ja, okay, das war das Supercup-Spiel. Ergebnis haben wir gesagt, 2-0 für Real.
Genau. Und es hat ja auch, und vielleicht möchte ich dir eine Geschichte auch noch bringen möchte, ist, weil es mich ein bisschen fasziniert hat. Es hat ja auch Vini Junior gespielt. Logischerweise ist ja auch einer der ganz großen Stars, der sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Dass der bei Real noch spielt, ist ja auch dem geschuldet, dass er ja auch ein durchaus attraktives Offert ausgeschlagen hat aus Saudi-Arabien.
Ja.
Und zwar hat er ja ein Angebot über ein Gesamtpaket von 1 Milliarde Euro bekommen aus Saudi-Arabien, hat es dann abgelehnt. Böse Zungen behaupten, er wollte vielleicht nicht unter Matthias Jeißle trainieren bei Al-Ali, der übrigens dort nicht mehr Trainer ist. Aber offensichtlich wollen die Leute nicht so schlecht weg von Real Madrid. Und jetzt sind wir eh schon ein bisschen also mittendrin in dieser Diskussion, was macht Real so besonders. Ich glaube, wenn du dort einmal bist, hast du es erreicht, hast du den Zenit erreicht, finde ich. Und Real ist einfach ein Verein der absoluten Superlative. Also das ist sowohl als als Vereinssicht mit den Erfolgen, aber durchaus auch anders wie spannend gefunden, aus individueller Sicht. Ich habe mir nämlich angeschaut, wie viele Spieler gibt's, die mehr als 400 oder 300 Pflichtspiele absolviert haben für den Verein. Und du findest bereits 22 Spieler, die mehr als 400 Pflichtspiele absolviert haben und insgesamt 41, die mehr als 300 Pflichtspiele absolviert haben. Und dann das Gleiche gilt dann mit Toren. Wer hat mehr als 100 Tore erzielt? Mhm. Und du siehst, das ist eine große Menge. Was will ich damit sagen? Dass du so viele Spieler hast, die so viele Spiele haben, zeigt, dass offensichtlich Spieler, wenn sie mal dort sind, dort bleiben. Mhm. Und weil ich mir das angeschaut, die ganzen anderen Großen, die Big Guns, Barca, Bayern, Man United. Ganz bewusst weggelassen, Arsenal, City, Liverpool und so weiter.
Die ganz, ganz großen.
Die wirklich die, über die letzten 40, 50 Jahre die ganz großen sind. Du hast keinen Verein, der diese Zahlen zu bekommt. Mhm. Du hast auch überall diese Spieler, die 400 plus Spiele haben und so weiter und so fort. Aber in dieser schieren Menge erreichst du diese Zahlen nicht. Und Real ist offensichtlich für viele das Zenit, wo du hingehen kannst. Und jetzt gibt es ja eben diesen besagten Kylian Mbappé, der sagt, okay, ich wollte schon immer da sein und jetzt ist er endlich da. Also, er ist dort angekommen, wo er offensichtlich schon immer hin wollte. Wie siehst denn du den Transfer?
Also ich glaube, wie die meisten, die jetzt nicht allergrößten Mbappé-Fans sind, bin ich mal froh, dass diese Transfer-Saga endlich vorbei ist, dass er endlich dort gelandet ist. Es macht natürlich Sinn, dass ein Spieler mit seinem Talent nicht lokal in Frankreich alles in Grund und Boden schießt, sondern jetzt einmal wirklich in einem internationalen, kompetitiven Team zeigen kann, was er kann. Weil jetzt wird es wirklich interessant. Ist er wirklich der beste oder einer der besten Stürmer, die es so gibt? Oder ist er vielleicht, steht ihm vielleicht sein Ego, das immer mal wieder ein bisschen außerblitzt, doch ein bisschen im Weg? Also da bin ich schon gespannt. Er hat jedenfalls aus meiner Sicht den besten Trainer, glaube ich, den er in der aktuellen Zeit brauchen kann. Also ja. Carlo Ancelotti, liebevoll Carletto genannt, dem haben wir ja mal eine eigene Folge gewidmet. Ich glaube, das war Episode 89, wo man uns nur mit ihm auseinandergesetzt hat. Das ist halt nicht umsonst hast du da Mist, ja.
Ja.
Der nimmt den Wind aus den Segeln aus. Der, auf der einen Seite ist er jemand, der Spieler sehr freispielen lässt, auf der anderen Seite auch ganz klar aufzeigt, was zum Tun ist.
Also. Und auf den ersten Punkt, von dem du gerade angesprochen hast, möchte ich noch kurz eingehen, weil ich finde, Carlo Ancelotti wird viel zu oft nur als dieser Wohlfühltrainer abgestempelt, so quasi, der kann einfach so gut mit den Egos, was er zweifelsohne kann, brauchen wir nicht reden. Ja. Aber er ist schon in seinem Verständnis von Fußball sehr, sehr gut, weil wie du eben sagst, er lässt die Spieler schon sehr, sehr frei spielen. Mhm. Weil er, ich weiß nicht, ob es von Erm oder von Pochettino mal die Aussage gegeben hat, ultimativ geht es einfach nur darum, die Spieler dort einzusetzen, wo sie sich wohlfühlen. Mhm. Und ich glaube, das kommt ja dem Mbappé sehr entgegen, weil er ist jemand, der sehr, sehr dynamisch ist in seinen Bewegungen. Er hat jetzt gerade letztes Jahr unter Luis Enrique bei PSG doch durchaus eingeschränkt gewesen im taktischen Konzept. Und deswegen glaube ich, dass das richtig, richtig spannend funktionieren kann und funktionieren wird. Also aus meiner Sicht macht es ja auch durchaus taktisch sehr viel Sinn, den Kylian Mbappé jetzt bereit zu haben, unabhängig vom Namen und von der Größe. Also er passt für mich schon. Weil Erling Haaland gibt dir ein gewisses Spiel vor. Mbappé, glaube ich, kann da das Spiel ganz fluide mitgestalten. Also, und das finde ich, also, ich bin jetzt sehr gespannt. Zum Beispiel, er hat ja bei PSG, also Mbappé jetzt da, hat ja bei PSG natürlich in der Champions League schon sehr, sehr Wettkampf gehabt mit den ganz Großen. Mhm. Hat er ja aufgezeigt. Ich bin ja gespannt, wenn er mal da, Mbappé eine ganze Saison über Gas geben muss, weil oftmals hast du das Gefühl gehabt, in Frankreich spätestens im Februar ist das Ding sowieso entschieden. Ja. Und dann hat er kaum noch gespielt, alle miteinander. Ich möchte mal sehen, wenn sie sich in einen Titel rennen, was holst du denn außer so einem Mbappé? Mal wirklich. Mir kommt vor, das wissen wir alle noch nicht.
Ja, das wird sehr spannend sein.
Und du hast ja bei Real diese Ronaldos und Benzemas dieser Welt, die ja durchaus mal Hausnummern hingelegt haben. Ich kann mich noch erinnern, das ist ja eine verrückte Saison, wo Messi, glaube ich, 55 Saisontore gehabt hat in der Liga und der Cristiano, glaube ich, 49 oder irgend so was, diese absurden Zahlen, die es gegeben hat. Ja. Wo ist denn dein Zenit, Kylian Mbappé? Ich glaube nicht, dass wir es bis jetzt gesehen haben, weil wir ihn immer nur Vollgas in der Champions League sehen.
Aber kann das, glaubst du, also, gibt es diese englische Redewendung Make or Break, kann das auch eine Make or Break Saison werden, wo man auch vielleicht dann draufkommt, boah, vielleicht war er ein bisschen zu sehr gehypt. Nein, oder?
Glaube ich nicht. Glaub ich
das wird es nicht sein.
Glaube ich nicht. Und was, glaube ich, ihm extrem gut entgegenkommt, Karl Ancelotti, der Maurizio Pochettino hat ihn einmal als Moments Player bezeichnet, wo du sagst, wie man sie von anderen Spielen auch kennt, geht einmal 10 Minuten unter, taucht eigentlich gar nicht auf jetzt einmal im Spiel für 10, 15 Minuten, aber macht dann in den einem Moment was Magisches und entscheidet die Partie. Und ich glaube ganz einfach, dass er bei Real auch diese Möglichkeit haben wird, weil er nicht allein, also ich glaube, vieles kommt ihm sehr entgegen. Mhm. So wie Real in der Offensive aufgestellt ist, kann sie auch Kylian Mbappé mal 10 Minuten außernehmen.
Ja, klar.
Weil der Vini, der Rodrigo, der Bellingham und so weiter, die werden ihr Ding schon machen. Und er ist, glaube ich, wirklich dieser Moments-Spieler und dann, glaube ich, dann mit dem Gedanken, dass Carlo Ancelotti draußen an der Seitenlinie sitzt, ja. Und genau das aber auch zulässt und nicht sagt, Kylian, du presst mir vorn voll drauf. Du bist ja meine erste Pressinglinie. Was ja da nicht in dem Wortlaut, weil ich war nicht dabei. aber Luis Enrique hat ja ganz klar, er möchte ein Pressingspiel. Ich weiß nicht, ob du Kylian Mbappé gut zu einem Pressingspieler in dem Fall.
Ich finde, weißt du, wenn mir der Kylian Mbappé immer erinnert, an einen Sportler, an einen anderen Sportart, nämlich an LeBron James.
Okay, das musst mir du erklären, bitte, ich bin jetzt wenig involviert.
Der LeBron James ist einer der schnellsten Basketballspieler aller Zeiten, von der Höchstgeschwindigkeit her, mit gleichzeitig der mit Abstand geringsten Durchschnittsgeschwindigkeit. Also er ist so in der Transition so jemand, der viel geht, der versteht und einfach dann, jetzt kommen wir wieder auf meinen Lieblingsbegriff, wuchtig da ist. Ja. Und das ist beim Mbappé auch so zum Beobachten. Und angeblich, das habe ich am Wochenende gelesen, deswegen habe ich es mir jetzt in Erinnerung geblieben, ist das ein Ort, wie man sie langfristig gut konserviert, weswegen LeBron James seit 20 Jahren so erfolgreich ist. Ja.
Also ich glaube, dass tatsächlich unabhängig von dem ganzen großen Hype, sehr vieles richtig ist an dem Transfer für Real. Ja. Was zum Beispiel für mich auch so ein Thema ist, er ist bei Real, natürlich, jetzt hat er ganz vorne angeschrieben, in der Prominenz.
A.M. Götterschl.
Hat übrigens einen gewissen David Alaba als Topverdiener bei Real abgelöst.
Okay.
Alaba war nach dem Karriereende von Toni Kroos jetzt der Bestverdiener.
Das war eine sehr kurze Regentschaft.
Nein, sag mal, aber trotzdem verdient mehr als der Bellingham und Vini und so weiter.
Okay.
Wo ist ja übrigens auch der Grund, warum du halt den Spieler sehr, sehr jung holst. Mhm. Nicht der Grund, aber ermöglicht dir halt, wenn du jetzt gerade jemanden aus Brasilien holst, wie den Endrick jetzt oder was auch immer, den Vini vor ein paar Jahren, dann kriegt er halt nicht von Anfang an schon 25 Millionen.
Ja.
Auf jeden Fall, worauf hinaus will, ist, ich glaube ganz einfach, es tut ihm vieles gut, auch nicht mehr der Einzige im Rampenlicht zu sein, der das jetzt erzielen muss.
Ja.
Weil du hast einfach andere. Also ich glaube, vieles von dem... Ich
meine, das hätte es bei PSG schon eine Zeit lang gegeben.
Mit zwischendurch auf jeden Fall. Natürlich, wie dann der Neymar und der Messi beide dann da waren. Aber meine große Frage wird sein, und das wird die diesjährige Saison zeigen, sehen wir den Mbappé, wo ich glaube, okay, das ist jetzt ein absolutes, das kriegst du aus dem außer.
Ja, aber was ist jetzt der Tipp für die Saison? Glaubst du wieder?
Ich glaube, dass er wahnsinnig aufzeigen wird in dieser Saison. Also ich glaube, dass dieses Offensivspiel sehr, sehr gut funktionieren wird, weil man hat das Gefühl, dass sie zwar alle natürlich riesen Egos sind, aber trotzdem damit klarkommen, dass andere neben ihnen noch ebenfalls was abkriegen vom Scheinwerfer.
Okay. Jetzt hast du vorher schon kurz erwähnt, Real, das ist halt auch der Verein der Superlativen. Ja. In Umbruchszeiten, wo andere Vereine halt dann irgendwie sie mit den Plätzen 2 bis sogar vielleicht außerhalb der Champions League Qualifikationsplätze irgendwie genügen müssen, werden sie Meister und gewinnen die Champions League und solche Späße. Was bedeutet das? Erzähl uns das einmal kurz. Was heißt Superlative?
Na, wie ich es vorher schon gesagt habe, also sie sind einerseits dieser Verein, der schon so viele Titel gewonnen hat, der Verein, der diese individuellen Superlative hat, die Galacticos, die teuersten Transfers, Bipapo. Bei Real gehört es ja zum guten Ton, gefühlt 14-tägige Spielerpräsentationen vor 80.000 Leuten zu haben. Was andere Vereine komplett an den Rande ihrer organisatorischen Fähigkeiten stellen würde oft einmal, muss sagen, ist bei Real, ja, haben wir den nächsten, dem halt vor 80.000 Leuten im Bernabeu vorstellen. Mhm. Das heißt, du hast bei Real so viel Selbstverständlichkeit, glaube ich, in der DNA drinnen, des Gewinnenswillen. Eben, ein Club, der zweifelsohne in einer Übergangsphase zweimal die Champions League gewinnt in den letzten Jahren, in den letzten 3 Jahren, die Meisterschaft holt und so weiter, ohne wirklich einen Stürmer zu haben. Voriges Jahr war der einzige Stürmer der José Lu, der vor ein paar Jahren bei Hannover gespielt hat. Mhm. War voriges Jahr der einzige Stürmer vorne drinnen. Zwischendurch haben sie den Bellingham dann halt vorgeschoben und so weiter. Aber also jetzt haben sie das Puzzlestück einer dazu. Aber ich glaube, dass es einfach da herrscht so viel Selbstverständnis und ich glaube, du wächst nochmal 3-4 Zentimeter, wenn du dieses Trikot anziehst. Mhm. Das glaube ich wirklich. Mhm. Weil du entweder nochmal gerade da stehst oder was auch immer, ich weiß es nicht. Aber sehr vieles bei Real Madrid ist, glaube ich, eine self-fulfilling prophecy oder wir holen uns den Spieler, weil er der Beste ist und dann ist er wieder auch der Beste.
Weißt du, wo ich finde, wo man das auch super festmachen kann? Ich verstehe, dass der größte Konkurrent von Barcelona nicht Espanyol ist, weil Espanyol ist ein Verein, der kann nirgendwo mit dem FC Barcelona mithalten. Ja, das ist irgendwie nachvollziehbar. Ich verstehe auch, dass jetzt der Real jetzt nicht irgendwie mit Rayo Vallecano sich großartig matcht, aber mit Atletico Madrid hättest du eigentlich einen Verein, der richtig stark ist, die sind auch in der Vergangenheit Meister waren, die spielen international immer eine große Rolle. Ich halte ja den Diego Simeone für einen sehr, sehr guten Trainer, der viel außerhalb, die haben auch Budget, die machen viele gute Transfers und so weiter. Aber das Selbstverständnis von Real ist so, in Madrid sind wir und that's it. Der einzige Konkurrent ist Barca, weil es halt aus einem wirklich komplett anderen Umfeld kommen und auch richtig Erfolg gefahren. Die lassen das gar nicht aufkommen, dass der Stadtrivale irgendwie ernstzunehmend ist.
Ja, vielleicht gibst du alle paar Jahre mal einen Titel ab oder was auch immer, sehe, aber du bist Real. Also ich glaube, da herrscht so viel Selbstverständnis in diesem Club, das glaube ich sonst nirgends findest. Du hast ja lange Zeit ja auch, du merkst ja das ist ja wirklich institutionalisiertes Selbstbewusstsein, was die haben. Das hat ja Manchester United lange Jahre gehabt. Mhm. Und es geht ja nicht von einer Saison auf die andere, dass das wegbricht.
Ja.
Du siehst ja bei diesen großen Kolossen, dauert es ein paar Jahre, bis dieses Selbstbewusstsein erodiert. Jetzt bist du bei United mittlerweile ein Punkt, was sind es jetzt, 11 Jahre nach Ferguson, wo du nicht mehr sagst, okay, ich bin United oder was auch immer.
Und selbst da noch, es schwingt immer noch ein bisschen
noch
mit,
viel
oder?
Mehr, weil es ist Man United.
Ja.
Und bei Real hat sich halt nie diese Phasen erlaubt, wo sie dann, wie gesagt, sie sind in einer Übergangsphase, gewinnen sie zweimal die Champions League. Aber vielleicht, lieber Alex, schauen wir mal kurz auf den Kader, weil was ich schon sehr, sehr spannend finde, wie man einerseits angesprochen, diese aus meiner Sicht doch recht schlanke Kader. Mhm. Der Kader, der aber da ist, ist unfassbar, wenn es darum um die nackten Zahlen geht. Und damit meine ich nicht nur den Wert von 1,35 Milliarden, den dieser Kader hat, sondern sie haben halt tatsächlich, also ich habe meine Top 11 gebaut, die natürlich ein bisschen mit Augenzwinkern in dem Sinn gemacht habe, weil ich will, dass in meiner Top 11 der David Alaba drin ist.
Okay.
Kann man natürlich sagen, der Militao ist trotzdem noch vor dem Alaba, aber in meiner Top 11 spielt David Alaba.
Lass ich
und in meiner Top 11 spielt Camavinga auf der linken Seite und nicht der Ferland Mondi.
Okay.
Aber Real hat allein 7 Spieler, die einen Marktwert von über 100 Millionen haben. Und das Absurde ist, diese 7 Spieler haben ein Durchschnittsalter von 23,4 Jahren. Das heißt, wir reden da von Camavinga, Tchouameni, Valverde, Bellingham, Vini, Rodrigo und Mbappé. 23,4 Jahre. Weil wenn du nämlich den Rest noch dazu haust von meiner Top 11, das sind dann Courtois, Carvajal, Rüdiger und Alaba, bist insgesamt dann auf 26,5 Jahre. Aber man sieht da, wo die umbauen werden müssen in den nächsten Jahren. Aber vorn drinnen 23,4 Jahre.
Ja, Wahnsinn, ja.
Wir reden jetzt nicht von dieses klassische, wir haben nur 18-Jährige, aber wir haben halt auch keine 23, die können ohne Probleme 5 Jahre lang diese 7 das Spiel mal dominieren.
Ja, und da musst du ja auch sagen, du kannst dann schon relativ okay die restliche Startelf umbauen, oder? Weil du brauchst halt irgendwann brauchst du einen Kohle von mir aus. Mhm. Einen anderen als einen Courtois, das wird ihnen sowieso gut tun, weil Courtois, weiß ich nicht. Nach der Verletzung kann man jetzt schwer sagen, wie gut das da zurückkommt.
Aber im Supercup war schon geil.
Ja.
War schon ein paar geile Sachen
drin. Ja. Dann holst du irgendwie einen jungen, guten Innenverteidiger, looking at you, Billingsoliver. Und dann hast du noch irgendwie einen Mittelfeldspieler und einen Außenbracker und du bist eigentlich schon good to go für wirklich viele Jahre. Also.
Und was halt ich so beeindruckend finde, und wir haben ja, also Real hat ja in den letzten 15 Jahren einen extremen Strategiewandel durchzogen. Mhm. Wie gesagt, die Galacticos, die erste Amtszeit von Florentino Perez, war noch ganz klar, wir schauen bei Transfermarkt auf die oberste Kategorie. Wer sind die teuersten Spieler, die holen wir zu dem Zeitpunkt? Mochte Real natürlich mitunter jetzt auch noch.
Mhm.
Bellingham, Mbappé und so weiter. Aber es sind vor allem Spieler, die noch nicht absolut am Peak angekommen sind. Einfach aufgrund ihres Alters ist es unwahrscheinlich, dass sie schon am absoluten Peak angekommen sind.
Ja, also so Tchouameni, Camavinga, Eder Militao.
Und vor allem die ganze Brasilien-Connection mit Rodrigo, Vini Junior und jetzt Endrick zum Beispiel und so weiter. Und wenn man sich das anschaut, das hat mich schon sehr fasziniert, diese Startelf, die ich vorher genannt habe, hat an Wert laut Transfermarkt, natürlich wissentlich, man kann diese Zahlen natürlich auch immer in Frage stellen, an Transferwert von 1,55 Milliarden und ausgegeben für diese 11 hat Real 350 Millionen.
Schauen. Das also ist das, wirklich, ich glaube, für viele überraschend.
Das ist, wo du wirklich sagst, okay, du hast da halt Spieler wie einen Vini Junior und einen Rodrigo jeweils an 45 Millionen geholt, was zweifelsohne voll viel Geld ist. Also wir reden da nicht, sie haben, holen um 2 Millionen ein Spiel und entwickeln es dann zum absoluten Weltstar.
Ja, so also Andrik ist ja hat auch 60 Millionen.
Kostet auch 60. Oder du hast, aber wer vielleicht die Ausnahme ist, Fede Valverde holst du um 5 Millionen Euro, hat jetzt dann einen Marktwert von 120 Millionen Euro.
Wo ist der hergekommen, weißt du das?
Ich glaube, er ist irgendwann zu Real 2 direkt aus Uruguay, glaube ich, gekommen.
Okay.
Also oder auch ein Kammerwinger, den du um 31 Millionen holst.
Gestohlen, habe ich seinerzeit schon gesagt.
Gestohlen hast. Ja. An Alaba, den du ablösefrei geholt hast und so weiter. Rüdiger, der ablösefrei kommt. An Courtois, der 35 Millionen gekostet hat 2018. Das heißt, da hat ein ganzer fundamentaler Strategiewechsel stattgefunden, mit dem sie aber extrem erfolgreich sind. Nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich. Mhm. Und sie schaffen es halt, und du hast ja, die Nächsten stehen in der nächsten Reihe, mit den Arda Gülers dieser Welt, mit den Endrick, den sie jetzt da geholt haben und so weiter, um wieder die zu entwickeln. Also es gibt wirklich diesen Strategiewandel von, wir kaufen nur in der obersten Klasse ein, die alle schon am Peak ihrer Karriere sind, hin zu, wir kaufen diejenigen, die weltbesten Spieler sein werden, wenn sie es noch nicht jetzt schon sind, wie zum Beispiel Mbappé und Bellingham. Aber die Endricks und Vini Juniors, in dem Alter war es ja ein Risiko. Den Endrick haben sie geholt, der ist jetzt dazu Real gewechselt, weil er jetzt 18 geworden ist.
Ja.
Die Vereinbarung mit Endrick haben sie vor 2 Jahren getroffen, wie der 16 Jahre alt war und hat 200 Minuten gespielt als Profi. Nach 200, das sind keine 4 Stunden, der 3,5 Stunden lang als Fußballprofi gespielt und Real sagt, passt du, 16-Jähriger, für die legen wir zwischen 45 und 60 Millionen Euro hin. Das ist ein gewisses Risiko, ja, muss also man auch sagen.
Das müssen wir dann später noch eingehen, da wird ein spezielles Scouting dahinter stecken.
Da wird ein spezielles Scouting dahinter stecken und ein paar spezielle Personen, aber das finde ich schon sehr, 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 sehr beeindruckend, was da auf jeden Fall gemacht wurde.
Und vor allem, sie haben sich halt jetzt wirklich abgewandt von so Orgengeschichten wie, ich meine, gut, das hat jetzt Barca betroffen, aber das verrückte Coutinho-Transfer oder bei Real war es halt da Eden Hazard-Transfer.
Genau, also es ist ja wirklich auch nicht alles richtig gemacht worden. Mhm. Sie haben zwar sehr, sehr viel richtig gemacht, weil wenn man zum Beispiel sich die Transferausgaben der letzten 5 Jahre anschaut, hat Real ein Plus von 11,85 Millionen.
Schau. Mhm.
Real Madrid, die man gemeinhin kennt als die großen Spender, haben insgesamt in den letzten 5 Jahren 289 Millionen Euro ausgegeben. Das sind keine 60 Millionen in der Saison.
Das sind gerade einmal 2 für Liverpool.
Du findest keinen Premier League Club. Aston Villa hat, glaube ich, heuer allein schon 150 Millionen ausgegeben.
Wahnsinn, ja.
Real Madrid hat in den letzten 5 Jahren einen Transferüberschuss erwirtschaftet. Klar, aus einer wirtschaftlichen Notwendigkeit aus, aber auch aus einem Umdenken. Und das Umdenken ist ganz wesentlich geprägt worden dadurch, dass du halt das Aufkommen, wenn du an die frühen Nullerjahre denkst, frühe Mitte Nullerjahre, an das Aufkommen von den Oligarchen und vor allem von diesen, ich habe mal den Begriff gelernt, Sovereign Wealth, also das Staatsvermögen. Wenn halt die Kataris sich einen Club kaufen, wenn Abu Dhabi sich einen Club kauft oder letztes Beispiel, die Saudis steigen bei Newcastle ein. Mhm. Dieses Geld, auch Real Madrid hat viel Geld, aber dieses Geld, was die haben, da kann Real Madrid nicht mithalten. Und das haben sie verstanden.
Ja, spannend.
Zu sagen, okay, schau her, es hilft nichts, wir können nicht mehr das Spiel spielen. Das Spiel können nur mehr die Oligarchenclubs spielen oder die Clubs, wo Geld de facto fast abgeschafft ist. Mhm. Weil selbst Real muss sie irgendwo dann sagen, okay, wo kommt die Kohle her? Und Real finanziert sie durch TV-Deals, durch Merchandise, durch sonst irgendwelchen Einnahmen und so weiter und so fort.
Und das Land Spanien.
Ja, aber das Land Spanien ist jetzt auch nicht Katar oder Saudi-Arabien, muss man auch sagen. Und das ist schon ein bisschen mehr Checks and Balances in Europa, ob du wirklich jetzt da hunderte Millionen an Fußball für Club einsteckst. Ja. Da wird selbst in Spanien, wo wirklich sehr viel Augen zugedrückt werden bei Barca und Real, da wird ja die Bevölkerung dann ein bisschen auf die Barrikaden gehen.
Ja, und was Real natürlich auch richtig gemacht hat, ist etwas, das du eh immer wieder ansprichst. In Zeiten, wo es gut läuft, musst du in die Infrastruktur investieren. Das Bernabeu ist richtig fett umgebaut.
Das wird fett umgebaut, um 800 Millionen Euro. Ja. Das geht halt auch dann, wenn du halt nicht mehr im Moment alle die, also wie ich sage, das alles parallel dazu gewinnen, nämlich die Champions League.
Ja.
In einer Phase, wo du 5 Jahre hindurch einen Transferüberschuss als Real Madrid investierst, erwirtschaftest. Weil du echt ein bisschen Obergäste, die haben ja 2020, 2021 keinen Spieler geholt. Dein Stadion 800 Millionen umpasst, gewinnen sie nicht mehr die Champions League. Also, ja. Was du uns.
Und das Gesamtpackage ist dann schon attraktiv. Jetzt bist du als Verein super erfolgreich. Es ist eine Stadt, die lebenswert ist, muss man auch sagen. Also, es ist vielleicht ein bisschen heiß für manche, oder für uns wahrscheinlich. Aber Madrid ist natürlich prinzipiell eine super geile Stadt. Die Infrastruktur passt. Du hast historisch diesen Namen.
Ich glaube, du bist gefühlt der größte Club der Welt. Du bist wahrscheinlich auch faktisch der größte Club der Welt.
Du bist dort, wo für viele Leute froh sind, wenn das die Endstation ist, muss man ganz klar sagen. Und du hast ein Team, das jetzt perspektivisch halt für die nächsten Jahre gut zusammenbleiben kann. Es ist schwierig, gute Spieler aus Real Madrid außer zum Kaufen, muss man sagen.
Definitiv, definitiv.
Und von dem her haben sie jetzt wirklich, trotz dessen, dass vielleicht andere Vereine mehr Kohle haben, eigentlich für die nächsten Jahre sehr gut vorgebaut.
Weil was halt bei Real zusammenkommt, finde ich, es verfolgen ja viele, die Real macht ja nichts Geheimes. Viele verfolgen die Logik, zu sagen, ich will High Potentials möglichst früh identifizieren und die dann verpflichten. Mhm. Real hat ja den riesengroßen Vorteil, sie kriegen sie auch aufgrund ihres Namens. Ja. Weil Vini Junior, es ist nicht, dass Real der Einzige war, der an einem Vini Junior dran war. Real ist nicht der Einzige, der an einem Endrick dran war oder an einem Rodrigo oder an Bellingham oder sonst irgendwas. Nein, aber sie kriegen die Spieler, weil es Real Madrid ist. Und deswegen hat ihn natürlich ja ganz klar in die Karten gespielt, wenn du den Strategiewechsel machst, weil wenn natürlich jetzt da, keine Ahnung, Augsburg hergeht und sagt, was wir machen jetzt einen kompletten Strategiewechsel, oder nicht nur einen Strategiewechsel, wir wollen auch diese Spieler haben, unabhängig von der Kohle. Mhm. Du bist halt Augsburg. Und wenn Augsburg jetzt einen Mäzen hätte, der sagt, okay, ich kenne sich einen Spieler um 50 Millionen aus Brasilien holen, ja, das andere ist halt Real Madrid.
Ja, vielleicht um das Ganze nicht ganz so abstrakt zu sehen, nehmen wir halt Newcastle her, nicht?
Ja.
Die haben das Geld, oder zumindest einen Teil vom Geld, aber es ist halt Newcastle, es ist genau, trotzdem so ist was anderes.
Und deswegen hat sich in die Karten gefällt, aber du musst das halt auch durchziehen. Und da ist ja das Spannende, da gibt es ganz wesentlich, also da liest man, also wenn man über die handelnden Personen spricht, kommt man immer ganz klar zu einer Person, und zwar ist es ein Name, der aber tatsächlich bis zu dieser Vorbereitung von der Episode gar nichts gesagt hat, der Juni oder Juni Calafat, 51-jähriger Spanier, der aber in Brasilien groß geworden ist und da fließend Portugiesisch spricht, ist seit 2014 beim Club und zwar seit 2017 Chef-Scout und Head of International Football, glaube ich, ist eine gewisse Bezeichnung. Und ist ein richtig spannender Typ, weil der hat im spanischen Fernsehen als Kommentator gearbeitet und als Experte für den Fußball in Brasilien und in Spanien. Und er war wirklich derjenige, der dieses Spielerprofil umgestellt hat. Notgedrungen, weil sie verstanden haben, okay, wir können nicht mit spenden mit City, PSG, zukünftig vielleicht dann Newcastle und so weiter. Aber der gesagt hat, okay, wir haben der kommt ganz stark aus der Werbung, aus dem Marketing, der verstanden hat, okay, die Marke Real wirkt halt so unfassbar. Mhm. Und was offensichtlich er sehr gut macht, ist schon sehr früh immer die Beziehung zur Familie und zu den Spielern aufzubauen. Also fast schon ein bisschen so ein Spielerberater-Vibe, aber halt als Chef-Scout. Und das ist auch der Grund, warum er dann, weil angeblich ja Vini Junior bei Barca schon unterschrieben gehabt hat, die Unterlagen oder halt unterschriftsreif alles war, dann trotzdem noch bei Real unterschrieben und solche Sachen. Weil er als Person sich ganz wesentlich überzeugt hat. Und Du brauchst diese paar handelnden Personen natürlich, die das exekutieren, aber das Wesentliche, was natürlich Real in den Ring wirft, ist der eigene Name und das Standing. Du bist die Real und die Königin. Ja.
Macht Sinn, ja. Ich glaube, wir müssen jetzt ein bisschen auch noch schauen. Jetzt haben wir Real sehr hoch gejubelt. Was sind denn so die kritischen Punkte? Wo sehen wir, dass Real vielleicht doch nicht so gut aufgestellt ist? Oder wo sollten sie vielleicht noch was machen?
Die Kaderbreite im Moment, also in der Kaderqualität sind sie ganz vorn. Also das ist, weil, wie gesagt, ein 32-Jähriger, wenn er fit ist, David Alaba, ein 31-Jähriger, Antonio Rüdiger, absolut Prime-Alter, nicht mehr für den Innenverteidiger.
Ja, das passt auf jeden
Fall. Carvajal läuft nicht mehr auf und ab, wie wenn nichts war. Also von der Mannschaft her, finde ich, kannst du maximal vielleicht punktuell noch in der Breite was machen, passiert dir vielleicht dann auch was, aber sonst sind sie aus sportlicher Sicht für mich perfekt.
Also in der Breite finde ich auf jeden Fall, weil wenn dann nämlich der Kylian Mbappé als Stürmer ausfällt, dann fällst du wieder zurück auf den Vorstürmer.
Definitiv, mit dem du die Champions League gewonnen hast. Wenn der Courtois ausfällt, dann fällst du auf den Lunin zurück, der ja voriges Jahr unfassbar gespielt hat. Ja. Ich glaube wirklich, dass der Dormann wird nochmal breiter, wenn er bei das Real-Trikot überzieht. Als Stürmer wirst du nochmal schneller und nochmal treffsicherer, wenn du das Real-Trikot überziehst. Und das ist das Verrückte. Können sie trotzdem geschlagen werden? Definitiv. Mhm. Weil das ist ja auch wieder das Schöne am Fußball. Dass du sagst, okay, die haben sich das unfassbare Mannschaft zusammengestellt. Ja. Verlieren können sie es trotzdem, wenn dann, keine Ahnung, Liverpool was runterreißt oder Arsenal was runterreißt.
Also ich glaube vor allem, dass die größte Baustelle im defensiven Mittelfeld liegt. Ja. Natürlich sind Tchouaméni und Valverde super Sechser, super defensive Spieler, aber nach vorne hin sind sie nicht so gut. Ich glaube, es ist jetzt vielleicht wirklich so, dass der Zenit vom Modric ein bisschen überschritten ist. Man wird man sehen, aber das Alter, irgendwann wird es halt schwierig.
Ja, 38 mittlerweile.
Und er war letzte Saison jetzt nicht mehr bei den laufstärksten Spielern dabei, muss man ganz klar sagen. Also dort fährt wahrscheinlich der nächste Königstransfer, muss dorthin gehen, oder? Da sind wir uns auf jeden Fall einig.
Ich glaube auch, ja.
Aber es wirkt schon so, als ob man Real ausschalten muss, wenn man
Champions-League-Sieger
werden will.
Absolut. Also, und vor allem, du musst ja sagen, auch die Flexibilität, die sie im Kader haben. Wenn du nicht happy bist im Spiel, wie das mit dem Spielaufbau funktioniert, dann stell ihn Bellingham auf die 6 oder auf die 8, wo er ewig lang gespielt hat und wechsel vielleicht einen Arda Güler ein.
Ja.
Oder irgend solche Sachen. Weißt, das ist ja das Absurde. Der Jude Bellingham spielt ja erst seit Real auf der 10.
Ja.
Der war davor ein 6 und ein 8er.
Notgedrungen, muss man
sagen. Notgedrungen. Und dann schaut es spielerisch wieder anders aus, wenn der Jude Bellingham das Aufbauspiel macht.
Ja.
Also das heißt, du hast ja bei diesen Kapazitäten kannst du ja da wahnsinnig viel machen.
Muss man in dem fällt mir jetzt gerade ein, dass man beim Recherchieren, das habe ich das so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, Real hat eigentlich einen sensationellen Spieler, der ihnen verhältnismäßig eigentlich nur was kostet hat und wenig gebracht hat, viel zu billig hergeben, den sie jetzt super brauchen könnten, Martin Ødegaard.
Absolut, ich glaube, also das ist auch...
Stell dir vor, wenn der
dort dabei wäre. Ich glaube auch. Also, und es war ja, Ødegaard war ja, gilt ja gemeinhin als der Beginn dieses Strategiewandels.
Mhm.
Das ist ja 2015, ist ja 9 Jahre schon mittlerweile her, wie der mit 16 Jahren der Borza Quetschte zu Real gewechselt ist.
Ja.
Der gilt ja gemeinhin als das der Startpunkt.
Ja, für diese war vielleicht ein bisschen zu ungeduldiger, oder?
Ja.
Kann man das sagen? Schwer zu
beurteilen. Ich glaube einfach, du hast gewisse Sachen so dabei. Wenn du solche Negativerscheinungen in Grenzen haltest, dann machst du eher einen guten Job. Looking at you, Chelsea, wo die Kevin De Bruyne aus dieser Welt aussortiert worden sind und ganz viele andere sehr gute Spieler aussortiert worden sind.
Ja.
Bei Real, ja klar, er hat sich damals nicht durchgesetzt, war halt ein blutjung und hat sich halt erst dann über Real Sociedad und so weiter wieder nach vorne gespielt und hat dann auch nur ausgehen am Anfang an.
Aber jetzt so vorstellen, Ödegaard auf der 10, Bellingham ein bisschen zurückziehen,
oder du kriegst den Bellingham nicht mehr zurück, aber hinter die 10, meine ich. Aber natürlich, also Martin Ødegaard wäre natürlich eine unfassbare Kaderergänzung, aber ja.
Aber ich will eh nicht, dass die ganzen guten Arsenal-Spieler zu Real gehen, also von dem her passt das. Ja, und dann gibt es halt noch die große Frage, der Ancelotti hat da den Hut drauf, oder? Der managt das alles.
Der managt das ganz klar. Also
wie viel Jahre macht er, glaubst du noch? Ist das die letzte Saison?
Ach, schwer zu sagen. Also ich sage mal, er hat noch einmal angekündigt, dass es die letzte Saison ist. Selbst wenn es so ist, kann man immer noch davon überzeugen, dass er zumindest noch eine anhängt. Ganz schwierig zu sagen. Ich bin für zu wenig involviert in die täglichen Erzählungen.
Ja, es heißt halt immer wieder, dass er gern schon noch ein Team jetzt zur Weltmeisterschaft führen wird. Und da wäre natürlich nächste Saison
natürlich, der letzte Aufsprungpunkt. Wenn du jetzt so sagst, okay, du machst jetzt die Saison noch, hat dann so die Frage, wie steigst du der Saison aus? Steigst du auf obersten Level nochmal aus, weil du alles nochmal gewonnen hast.
Ich finde Ancelotti ist auch einer von den Trainern, vor allem auch altersbedingt, wo man sagen muss, es ist extrem schwierig da reinzublicken, weil gewonnen hat er genug. Ja, mit den unterschiedlichsten Vereinen Champions League-Sieger waren, war sie auch nicht zu dreckig, zum Beispiel zu Everton zu gehen.
Definitiv. War er natürlich in der Zwischendurch auch gar nicht als der Ancelotti angeschrieben, natürlich, weil er war bei Everton, weil er halt auch offensichtlich bei den ganz anderen den Job nicht gekriegt hat und so weiter.
Ja.
Und hat jetzt am Anfang mehr wieder zu Real zurückgewechselt und gesagt, ja, Ancelotti halt nicht, Übergang oder was auch immer. Nein, er dominiert natürlich diese Ära jetzt nicht mehr ganz wesentlich. Aber vielleicht letzte Frage von meiner Seite. Siehst du irgendein Szenario, wo Real in den nächsten Jahren nicht den europäischen Fußball dominiert?
Schwierig, ja. Also es kann eigentlich eh nur so sein, dass wenn der Erfolg ausbleibt, dass halt die Mannschaft dann vielleicht doch auseinandergeht. Ich finde, ein bisschen ein Fragezeichen habe ich trotzdem noch beim Mbappé. ich bin mir noch nicht, also französische Liga ist französische Liga und ja, ich weiß, der hat den Champions League auch immer gut gespielt, aber wie du halt auch gesagt hast, ne, der hat sich halt schon unter der Woche oder halt am Wochenende auch gut ausrosten können für unter der Woche, für die Topspiele. Also das wird schon noch interessant zum sein. Dann ist mir immer vorgekommen beim Mbappé, der hält sich schon für größer als PSG und der war vielleicht auch ein bisschen größer als PSG. Bei Real geht sich das auf keinen Fall aus. Ja. Also das, der muss jetzt schon auch zeigen, dass es passt. Er hat natürlich sensationell gut den Start hingelegt, braucht man nicht reden. Aber das ist so ein bisschen das Fragezeichen vielleicht. Es kann, wir haben das schon gehabt. Wir haben gesehen, wie er Coutinho in Höchstform zu Barca gegangen ist und nichts gesagt hat. Wir haben gesehen, wie er Eden Hazard in Höchstform zu Real gegangen ist. Und das hat, ist nicht aufgegangen. Das gibt's, ja. Mhm. Und das könnte da auch passieren. Heute ist für wahrscheinlich, ja. Also eher nicht, natürlich. Aber das wäre so ein großes Fragezeichen, ja. Und dann wird man halt echt sehen, wie sie den Umbau komplettieren, ja. Was ist jetzt da der nächste Königstransfer im Mittelfeld, der irgendwie ansteht? Mhm. Kommt der Alaba zurück und ist ungefähr dort, wo er früher war? Weil wenn nicht, hast du auch dort ein bisschen eine Baustelle. Ja. Du hast da irgendwann eine Baustelle bei den Außenverteidigern, weil aktuell Burta Carvajal, wie nur was, der ist aber auch über 30. Das kann von heute auf morgen irgendwie vorbei sein. Wobei man da auch wieder sagen muss, was mir schon auch gut gefällt ist, wie gut sie erkennen, wenn Spieler dabei sind, den Zenit zu überschreiten.
Absolut, absolut.
Denk da jetzt da ganz stark an einen Varane.
Oder auch wie der Cristiano gegangen ist.
Casemiro gegangen ist. Das war dann nicht so, dass die von Real weggegangen sind und dann super gespielt haben.
Also ich finde, das ist bis zum gewissen Grad die Antithese zu dem, was Manchester United die letzten Jahre, jetzt wirken es anders, die United, aber gemacht hat. Wo du eben dann den Spieler dann nochmal einen eigenen 3-Jahres-Vertrag gegeben hast. Oder einen 4-Jahres-Vertrag.
Ich meine, ist das jetzt passiert mit dem Bruno Fernandes?
Nein, also das,
der hat jetzt noch mit über 30 wieder eine Vertragsverlängerung gekriegt.
Also ich bin gespannt, wo das hingeht. Also ich glaube, bei Real ist es grundsätzlich angerichtet für eine neue Dominanzphase.
Ja.
Die Frage ist, wie gut können die anderen ihre Entwicklung ankurbeln. Und da geht es mir vor allem um Barca. Weil wenn Barca schläft nicht und Barca rüstet, also das ist nämlich vom Stamm her im Alter nochmal jünger dann teilweise.
Mhm.
Und vor allem, jetzt hast du solche ganz wie der Lamine Yamal, der aufkommen ist. Wenn dann vielleicht wirklich irgendwann der Nico Williams dorthin wechselt, fühlt sich auch schon anders, wenn das nur mehr eine Frage der Zeit ist. Ja. Jetzt bleibt er zwar offensichtlich bei Bilbao, vielleicht geht er nächstes Jahr. Und dann ist halt die Frage, ist dann Mbappé Lamal das neue Messi gegen Ronaldo? Und ich glaube, Barca wird schon ganz dick kommen, weil der Stauchel sitzt natürlich, wenn er so gut
ist. Ja, ich meine, was bei Barca noch fällt, ist wahrscheinlich ein guter Trainer.
Also das, wie gesagt,
das und vielleicht sollten sie das Finanzthema ein bisschen in den Griff kriegen.
Ja. Also ich glaube, Barca ist nicht so vernünftig finanzmäßig aufgestellt, wie es jetzt Raja wieder ist.
Ja.
Und wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie die Geschichte mit dem Flick ausgehen wird.
Ja.
Aber um das geht es nicht, es geht um Real.
Es geht um Real, es ging um Real.
Es ging um Real.
In dem Fall sind wir jetzt für heute wieder fertig. Wir bedanken uns wie immer bei euch fürs Zuhören und würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal einschaltet, wenn es wieder heißt Spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz. Ciao.
Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußball-Podcast. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.